Ja, es ist 14 Uhr und wir wollen Sie ganz herzlich begrüßen zu dieser Bibelstunde an diesem herrlichen Herbstsonntag. Sonntag und Sonnentag. Schön, dass Sie alle da sind. Alle, die nebenan, die Schwestern, die nebenan im Haus Weitblick sind, grüßen wir ganz herzlich, die es von dort aus mit erleben, die Bibelstunde. Auch ganz herzlich Mütter und Väter, die oben im Mutterhaus über eine Videoübertragung teilnehmen an der Bibelstunde. Und herzlich willkommen auch einer ganz besonderen, bunten Gruppe, die heute hier ist. Wie viele von Ihnen wissen, haben wir seit vielen Jahren eine Ausbildung zur Hauswirtschafterin hier, genau seit 1993. Und es ist in der letzten Zeit der Wunsch aufgekommen, ob man sich nicht mal in dieser Gruppe, in dieser bunten Gruppe aus verschiedensten Jahrgängen im Mutterhaus wieder treffen könnte. Und heute ist es soweit, so ein erster Versuch, und herzlich willkommen allen, die in den Jahren zwischen 1996 und 2011 an dieser Ausbildung teilgenommen haben. Wäre doch schön, wenn Sie mal und ihr mal aufsteht, die jetzt schon da sind. Ja, genau. Sehr schön. Viele sind nicht allein gekommen, sondern haben sich schon verändert, mit Familie teilweise. Also nicht selber verändert, nur älter geworden. Aber ja, Sie wissen schon, also das ist ganz wunderbar, dass Sie heute alle auch sich aufgemacht haben und jetzt hier sind. Einfach nochmal herzlich willkommen. Besonders begrüßen möchten wir natürlich heute unseren Referenten, der die Bibelstunde hält, Herrn Pfarrer Markus Hägele aus Scharnhausen. Manche von Ihnen erinnern sich vielleicht noch an das letzte Jahr, so ziemlich genau vor einem Jahr war er zum ersten Mal hier in diesem Raum und an dieser Stelle. Manche erinnern sich, dass er uns da schon die Liebe Gottes zum Volk Israel nahegebracht hat und Gottes Liebe zu allen Menschen und welche Möglichkeiten das anzunehmen, dass wir alle zusammengehören, welche Möglichkeiten aus dem Wort Gottes da sind, das haben Sie uns nahegebracht und für viele ist es lange noch mitgegangen. Also vielen Dank noch einmal dafür und auch, dass Sie uns heute die Bibelstunde halten. Und es wundert uns dann nicht, dass Sie uns auch heute die Liebe Gottes zu seinem Wort und zu unseren Wurzeln uns nahe bringen. Also heute wird das Thema sein, wozu brauchen wir das Alte Testament? Weil wir da nämlich den ganzen Bogen überhaupt erst verstehen können. Und darum wollen wir auch jetzt zu Anfang ein Dank an Gott singen. Unter der Nummer 107 finden Sie das: Vater, ich will dich preisen, denn dein Wort ist wunderbar. 107. Ja, die Wertschätzung für Gottes Wort hat uns auch Martin Luther nahegebracht, dadurch, dass wir die Bibel in unserer Sprache durch ihn überhaupt haben. Das können wir nicht oft genug Gott danken, dass wir es nicht einem Team, das über viele Jahre mühsam alphabetisiert, bis überhaupt eine Bibel vorliegt, schriftlich, ist immer ein großes Wunder. Aber dass Gott in Deutschland einen Mann geschenkt hat, der, ich höre immer noch die Führerin auf der Wartburg, die sagte, welches Volk kann schon sagen, dass auf diesen Quadratmetern ist unsere Sprache entstanden. Das ist ein ganz großes Geschenk. Und am Donnerstagabend haben Sie, auch wenn Sie möchten, Gelegenheit zu staunen. Im Gemeindehaus in Eidlingen wird es sein, um 20 Uhr. Da wird Dr. Rolf Sohns, der ja selber lange das Albrecht-Bengel-Haus geleitet hat in Tübingen, Martin Luther als Seelsorger vorstellen. Denn darum ging es dem Martin Luther, in der Übersetzung auch der Bibel nicht irgendwelche wissenschaftlichen Vorträge zu halten, sondern dass unsere Herzen heilen. Das war sein Anliegen. Das hat er genommen und das hat er weitergesagt. Und wenn Sie einfach dazu gerne was hören möchten, er liest aus seinem Buch eine Lesung, Martin Luther als Seelsorger. Draußen finden Sie noch kleine Einladungsflyer, wenn Sie es zeitlich einrichten können. Frisch aus dem Druck gekommen ist auch eine Einladung für Kinder und Jugendliche fürs nächste Jahr, an Kinder- und Jugendfreizeiten teilzunehmen, die wir vom Mutterhaus anbieten. Wenn Sie andere kennen, die, für die das zutrifft, Enkel, Sponsoren oder Kinder, das zu schenken, wo Sie auch die Liebe zum Wort Gottes ins Herz gesät bekommen, dann nehmen Sie es sich nachher einfach mit. Nächsten Sonntag sind Sie auch hier wieder eingeladen zur Bibelstunde mit Schwester Erika Schnitzer. Und wir wollen jetzt noch ein Wunschlied von Herrn Markus Hägele singen, dass dein Wort in meinem Herzen starke Wurzeln schlägt. Das ist Gottes Anliegen. Und darum dürfen wir bitten, es ist die Nummer 425 in unserem Liederbuch. 425. Und wir singen auch wieder alle Strophen.
Als Psalm für diese Bibelstunde habe ich angesichts des Themas heute den Psalm 19 gewählt. Und zwar darin die Verse, in denen David seine Freude am Wort Gottes zum Ausdruck bringt, wie er darüber staunt, welchen Schatz wir damit haben. Und wenn er vom Gesetz des Herrn spricht, so war ihm aber nicht nur das Gesetz, also die Gebote im engeren Sinn vor Augen, sondern das zu seiner Zeit bekannte Wort Gottes. Ich lese ab Vers 8. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen und erquickt die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist gewiss und macht die Unverständigen weise. Die Befehle des Herrn sind richtig und erfreuen das Herz. Die Gebote des Herrn sind lauter und erleuchten die Augen. Die Furcht des Herrn ist rein und bleibt ewiglich. Die Rechte des Herrn sind Wahrheit, allesamt gerecht. Sie sind köstlicher als Honig. Sie sind köstlicher als Gold und viel feines Gold. Sie sind süßer als Honig und Honigseim. Auch lässt sich dein Knecht dadurch warnen. Und wer sie hält, der hat großen Lohn. Und dieses kostbare Wort dürfen wir haben. Wir dürfen es lesen, wir dürfen es hören, wir dürfen Jesus darin sehen, ihm begegnen. Und wir dürfen erwarten, dass er durch sein Wort zu uns spricht. Und da gibt es ein wunderschönes Lied, in dem wir darum bitten, dass er zu uns redet. Es ist eigentlich ein Hingabelied zum Hören auf Gott und sein Wort. Sprich, o Herr.
Ja, ich möchte Sie auch ganz herzlich begrüßen an diesem wunderschönen Nachmittag hier auf diesem tollen Gelände. Als ich vorher hergefahren bin, habe ich gedacht, was für ein wunderschöner Berg hier mitten in der Natur. Und dann haben wir hier heute auch das Fenster offen, das ist doch herrlich heute. Genießen wir diesen Nachmittag miteinander. Und das, was noch schöner ist, dass Gott uns reich beschenkt mit seinem Wort. Und dafür wollen wir ihm danken. Und ich möchte zu Beginn mit uns beten. Herr, wir danken dir für unser Zusammensein an diesem Nachmittag. Danke für unsere Gemeinschaft. Danke jetzt auch für das gemeinsame Singen und Loben. Danke für die Freude, die wir haben an dir und aneinander. Und auch für die Freude an deiner Schöpfung an diesem wunderschönen Tag. Danke, Herr, dass wir jetzt dein Wort miteinander anschauen dürfen, betrachten dürfen. Danke, dass du es uns schenkst. Öffne uns unsere Ohren, dass wir hören können. Unsere Augen, dass wir das sehen, was du uns zeigen und sagen willst. Danke, dass du in unserer Mitte bist durch deinen Heiligen Geist. Amen. Ja, ich möchte heute Nachmittag zu Ihnen sprechen zum Thema, wozu brauchen wir das Alte Testament? Weiß nicht, vielleicht hat sich der eine oder die andere gefragt, warum jetzt gerade dieses Thema. Weiß nicht, ob Sie die Diskussionen auch mitverfolgt haben. In letzter Zeit ist das Alte Testament immer wieder sehr in Frage gestellt worden. In seiner Bedeutung für uns Christen. Ich selber bin ein ganz großer, sag's mal, Fan des Alten Testaments. Und ich möchte Ihnen deshalb heute Nachmittag einfach nochmal das Alte Testament lieb und wert machen. Vielleicht zum ersten Mal oder auch wieder ganz neu Sie begeistern für das, was Gott uns schenkt mit diesem wunderbaren Buch. In jüngster Zeit ist Notker Slenska, ein Theologieprofessor aus Berlin aufgefallen mit solchen abwertenden Äußerungen über das Alte Testament. Er hat behauptet, in seiner Gänze ist das Alte Testament kein Zeugnis der Universalität des Gottesverhältnisses, sondern ein Zeugnis einer Stammesreligion mit partikularem Anspruch. Also er behauptet, im Alten Testament geht es eigentlich nur um dieses eine Volk. Aber das geht uns als Christen relativ wenig an. Das ist schon falsch, weil das Alte Testament beginnt mit der Schöpfung der Welt, mit der Aufzählung von ganz vielen Völkern und mit der Noah-Geschichte, in der es um das Schicksal der ganzen Erde geht. Dann beginnt zwar mit der Vätergeschichte, mit Abraham, die Geschichte Gottes mit einem Menschen beziehungsweise mit einem Volk, aber überhaupt nicht so, dass Gott jetzt seine Geschichte nur noch mit Abraham und seinen Nachkommen macht, sondern Gott hat ein ganz besonderes Ziel mit dieser Erwählung Abrahams. In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Es geht also in der Geschichte Israels immer auch um die Geschichte Gottes mit der Welt. Es gibt diese Kontroverse ums Alte Testament eigentlich schon sehr lange. Schon im 2. Jahrhundert nach Christus gab es einen Theologen namens Marcion, der bestritten hat, dass es im Alten und im Neuen Testament um denselben Gott geht. Er hat gesagt, im Alten Testament ist ein anderer Gott wie der im Neuen Testament. Er wurde von der frühen Kirche zurückgewiesen und als Irrlehrer dann auch gebrandmarkt. Aber diese Irrlehre, die findet immer wieder neue Anhänger. Und ich entdecke auch in unseren Gemeinden manchmal Menschen, die sagen, ach, das Alte Testament, das finde ich nicht so wichtig. Das Neue, das ist das, was für uns Bedeutung hat. Im schlimmsten Fall sagen manche, das ist der alttestamentarische Gott und werten ihn damit ab. So als ob tatsächlich das ein anderer Gott wäre als der im Neuen Testament. Ich bin der Meinung, dass das ein ganz falsches Denken ist. Wir versuchen uns zuerst in die Zeit Jesu hineinzuversetzen. Damals gab es ja kein Neues Testament, sondern was haben die gehabt für eine Bibel? Natürlich das Alte Testament. Und Jesus hat gelebt in seiner Bibel, im Alten Testament. Gleich am Anfang des Lukas-Evangeliums in Kapitel 2 wird von Jesus berichtet, wie er sich als 12-Jähriger im Tempel aufhält. Maria und Josef wissen nichts davon. Dann endlich am dritten Tag entdeckten sie ihn im Tempel. Er saß mitten unter den Lehrern. Er hörte ihnen zu und stellte ihnen Fragen. Jesus macht genau das, was ein jüdischer Junge in diesem Alter getan hat. Als erstes hört er den Lehrern zu. Er hört, er lernt. Jesus nimmt auf, was die Lehrer Israels zu sagen haben. Und er stellt ihnen Fragen. Und er gibt natürlich auch Antworten, so wie es ein jüdischer Junge mit 12 Jahren tut. Jesus stellt sich also voll hinein in die Tradition des jüdischen Volks, in die Tradition der jüdischen Bibel und ihrer Auslegung. Das Einzige, was ihn unterscheidet von seinen Altersgenossen, ist das, dass er schneller versteht, mehr versteht, tiefer versteht als sie. Aber von einer Überlegenheit des Neuen über das Alte Testament ist im Neuen Testament überhaupt nirgends die Rede, in keiner Weise. Die Autoren des Neuen Testaments waren Juden und sie haben das Alte Testament gelesen und von dort aus ihr Neues Testament geschrieben. Erich Zenger, ein leider schon verstorbener Alttestamentler, hat geschrieben, die Autoren des Neuen Testaments lasen das Alte Testament nicht vom Neuen her, sondern sie schrieben das Neue vom Alten her und zeigten damit der Christenheit den Weg. Deshalb ist das Neue Testament im Licht, im Horizont des Alten zu lesen und auszulegen. Denn nur durch das Alte Testament können wir den Vater Jesu Christi kennenlernen. Nirgendwo anders. Wie sollten wir zum Beispiel verstehen, was Gnade ist, wenn wir niemals den zornigen Gott kennengelernt haben? ohne damit zu sagen, dass es so aufgeteilt ist, Zorn Gottes im Alten Testament, Gnade Gottes im Neuen Testament, keineswegs. Aber wir lernen im Alten Testament auch diese Seite Gottes kennen, dass er zornig sein kann. Wie sollen wir verstehen, was am Karfreitag geschieht, ohne den großen Versöhnungstag? Denken Sie an diese entscheidende Stelle, wie der Vorhang im Tempel zerreißt, als Jesus am Kreuz stirbt. Das versteht man nur, wenn man weiß, dass hinter diesem Vorhang das Allerheiligste war und dass der hohe Priester nur einmal im Jahr dort Zugang hatte und dass wir, die wir an Jesus glauben, jetzt freien Zugang haben zum Allerheiligsten durch den Tod Jesu. Versteht man nur, wenn man die Gegebenheiten des großen Versöhnungstages kennt. Das Neue Testament ist durchgängig von Anfang bis zum Ende, vom ersten bis zum letzten Vers auf das Alte Testament bezogen. Wenn wir schon anfangen in Matthäus 1, ganz vorne, das Buch vom Ursprung Jesu, des Messias, des Nachkommen Davids, des Nachkommen Abrahams. Wenn das jetzt jemand liest, der das Alte Testament nicht kennt, muss er erst mal überlegen, ja, wer ist denn der Abraham? Was ist der Messias? Wieso der David? Man muss die Namen kennen, sonst muss man das Alte Testament aufschlagen und es lesen. Und diese Formulierung, wenn man sie genau anschaut, ist ein Zitat aus 1. Mose 5. Dies ist das Buch von Adams Geschlecht. Das heißt also, der Matthäus nimmt sofort in seinen ersten Versen Bezug auf das Alte Testament und sagt, das, was ich jetzt hier schreibe, das ist nicht was Neues, sondern das ist die Fortsetzung vom Alten Testament. Sehr interessant ist auch der Rahmen des Matthäus-Evangeliums. In Matthäus 1 wird dieser wunderschöne Immanuel-Name verwendet. Immanuel, hebräisch, heißt Gott mit uns. Das ist ein Zitat aus Jesaja 7. Und am Ende, weiß nicht, ob Sie das schon mal entdeckt haben, in Matthäus 28, Vers 20, ganz am Schluss, sagt Jesus, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Ich bin mit euch, Immanuel. Also von Matthäus 1 bis Matthäus 28 geht es darum, dass Gott uns in Jesus nahe kommt, der Immanuel. Diese Verzahnung zwischen Altem und Neuen Testament zieht sich durch bis zur Offenbarung am Schluss. In Kapitel 22 schreibt Johannes, die von den Worten dieses prophetischen Buches etwas wegnehmen, werden von Gott ihren Anteil am Baum des Lebens und an der heiligen Stadt weggenommen bekommen. Wieder die Frage, was ist der Baum des Lebens? Was ist die heilige Stadt? Versteht man nur, wenn man die Schöpfungsgeschichte kennt oder die Bedeutung Jerusalems im Alten Testament. Und dazwischen drin, zwischen Matthäus 1 und Offenbarung 22, gibt es unendlich viele Zitate und Anknüpfungen an das Alte Testament. Ein paar so grundsätzliche Aussagen, die das Neue Testament selber macht, über das Alte. Jesus in Matthäus 5 denkt nicht, ich sei gekommen, die Tora, also das Gesetz, und die prophetischen Schriften außer Kraft zu setzen. Sagt Jesus ganz deutlich, will er nicht. Oder in Matthäus 23, auf dem Stuhl Moses sitzen Tora-gelehrte Leute. Alles, was sie euch lehren, das tut und daran haltet euch. Oder Matthäus 13, da ist die Rede von Altem und Neuem aus der Schatzkiste Gottes. Dann sagt vielleicht jemand von Ihnen, ja, wie ist es dann aber mit der Bergpredigt? Da gibt es doch die sogenannten Antithesen. Wenn Jesus sagt, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, ich aber sage euch. Jesus redet hier in Wirklichkeit nicht antithetisch, sondern er verfährt nach dem rabbinischen Grundsatz, nach dem es gilt, einen Zaun um die Tora, um die Weisung Gottes zu machen. Einen Zaun, der schon im Vorfeld verhindert, dass das Gebot übertreten wird. Dass etwas getan wird, was Gott nicht will. Deshalb geht es Jesus hier nicht um Gegensätze, sondern um ein tieferes Verständnis von Gottes Wort, von Gottes Geboten. Kommen wir zu Paulus. Paulus schreibt im 2. Korintherbrief, Kapitel 1, denn auf alle Gottesverheißungen ist in ihm gemeint, ist Christus das Ja. Das ist entscheidend, dass er sagt, Christus ist das Ja zu allen Verheißungen Gottes. Dabei ist auch die Landverheißung eingeschlossen. Und alle Worte, die vom sicheren Wohnen des Volkes Israel in seinem Land sprechen. Jetzt gibt es auch unter uns Christen welche, die sagen, die Landverheißung heute, die gilt nicht mehr für Israel. Das ist durch Christus alles aufgelöst. Wer das sagt, der leugnet eine zentrale Wahrheit der Bibel. Das ist falsch. Denn Gott hat seine Verheißungen niemals irgendwo zurückgenommen oder irgendwie eingeschränkt. Diese Landverheißung ernst zu nehmen, ist eine große Aufgabe für uns heute als Christen. Und es heißt für uns, solidarisch zu sein mit dem Volk Israel und es zu erkennen, wie Gott sein Volk liebt und dass er ihm dieses Land versprochen hat und gegeben hat. Daran wird unsere Glaubwürdigkeit als Christen und unsere Wahrhaftigkeit geprüft. Paulus sieht die Tora, die Weisung Gottes und die Verheißungen im Ganzen mit allen Teilen durch Christus bestätigt. Er, Christus, ist das Ja dazu, zu diesen Verheißungen. Oder in Römer 15 sagt Paulus, denn was zuvor geschrieben ist, das ist uns zur Lehre geschrieben, damit wir durch Geduld und den Trost der Schrift Hoffnung haben. Wenn Sie im Neuen Testament irgendwo was von der Schrift lesen, ist immer das Alte Testament gemeint. Das sieht man manchmal nicht, wenn man so drüber liest. Aber es ist ganz wichtig, das immer wieder neu zu sehen und zu entdecken. Oder in 1. Korinther 4 sagt Paulus, nicht über das hinaus, was geschrieben ist. Das ist die Schrifttheologie des Paulus. Hier gibt es nichts Neues, sondern er bringt es zum Leuchten, was schon im Alten Testament steht. Für Paulus bleibt alles, auch das, was er über Christus sagt, innerhalb des Rahmens, der von der Schrift vom Alten Testament gesetzt ist. Viele von Ihnen kennen bestimmt die Kapitel 9 bis 11 im Römerbrief. Da sind besonders viele Zitate aus dem Alten Testament enthalten. Und die Kernaussage von Paulus steht am Schluss von diesen Kapiteln, ganz Israel wird gerettet werden. Und es begründet er mit einer Kombination aus drei Zitaten aus dem Alten Testament. Aus Zion wird die Rettung kommen. Sie wird Jakobs Trennung von Gott aufheben. Und dieses ist mein Bund mit ihnen, dass ich das von ihnen begangene Unrecht wegnehme. Der Hebräerbrief ist sehr interessant für unser Thema. Kapitel 1, Vers 1, nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Diese Stelle ist manchmal auch schon verwendet worden, um zu sagen, das Neue ist jetzt das Überlegene. Aber das steht hier nicht, überhaupt nicht. Sondern wer so denkt, der macht Gott im Grunde genommen kleiner. Was haben wir davon, wenn wir das Handeln Gottes in der Vergangenheit kleiner machen, indem wir sagen, das heute ist das Wertvollere, Wichtigere. Nein, das Handeln Gottes in der Vergangenheit ist genauso wertvoll und wichtig wie das Handeln heute. Der Hebräerbrief und die Offenbarung, diese beiden Bücher sind zum Teil wie Collagen aus Zitaten aus dem Alten Testament. Wenn Sie da mal hineinschauen, sehen Sie das. Ganz lange Passagen werden da zitiert und zusammengefügt. Hochinteressant. Dann kommt noch das Johannesevangelium. Da ist am Anfang schon dieser interessante, wertvolle Satz, die Tora, das Gesetz, ist durch Mose gegeben. Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Auch das hier ist nicht ein Gegensatz, sondern es heißt, beides, die Tora und die Gnade und Wahrheit, geht auf Gottes Handeln zurück. Und Jesus sagt dann im Gespräch mit seinen Landsleuten, ihr sucht in der Schrift, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin. Und sie ist, die von mir zeugt. Die Schrift, nichts anderes als das Alte Testament. In beiden Testamenten geht es um die gleiche Zuwendung zu den Armen, die gleiche befreiende Wirkung der Gegenwart Gottes, die gleiche Frage nach der Gerechtigkeit, die gleiche Rede von Liebe und Barmherzigkeit. Es geht um den gleichen Gott. Das ist mir ganz wichtig, dass uns das immer wieder neu aufgeht, dass da kein anderer Gott redet. Und wir können immer wieder lernen von den Autoren des Neuen Testaments, wie wertvoll ihnen das Alte war und welchen Rang es hatte bei ihnen. Und diesen Rang sollte es bei uns auch haben oder wieder neu bekommen. Im 2. Petrus steht, umso fester haben wir das prophetische Wort und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Und das sollt ihr vor allem wissen, dass keine Weissagung der Schrift eine Sache eigener Auslegung ist. Es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben von dem Heiligen Geist haben Menschen im Namen Gottes geredet. 2. Timotheus, jede Schrift ist von Gott eingegeben, von Gott eingehaucht, von Gott durch den Geist bewirkt. Schrift, immer das Alte Testament. Genauso, wenn der Paulus in seinem Kapitel über die Auferstehung in 1. Korinther 15 gemäß der Schrift erwähnt, meint er natürlich auch wieder das Alte Testament. Was auch sehr interessant ist, ich weiß nicht, ob Sie schon mal beobachtet haben, die entscheidenden Wahrheiten des Neuen Testaments sind schon im Alten Testament enthalten. Zum Beispiel die Totenauferstehung. Unser zentraler Glaubensinhalt, Jesus auferstanden von den Toten. Schon in Jesaja und bei Daniel. Oder dass die Übertreter des Gesetzes auf Gnade und Vergebung hoffen dürfen. In den Psalmen. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Nichts prägt das Wesen Gottes so sehr wie seine Barmherzigkeit. Auch das Gebot der Nächstenliebe kommt schon aus dem Alten Testament. Das wissen viele auch nicht, aus dem 3. Buch Mose. Und was vielleicht noch interessanter ist, vieles, was im Neuen Testament als neu bezeichnet wird, kommt auch schon aus dem Alten Testament. Wenn wir Zeit hätten, würde ich jetzt mit Ihnen im Dialog das versuchen zu erarbeiten. Aber das geht halt heute nicht. In der Offenbarung des Johannes zum Beispiel, das neue Lied kommt aus Jesaja, der neue Name aus dem gleichen Propheten, der neue Himmel, die neue Erde, ebenfalls aus dem Propheten Jesaja. Oder die Verheißung, ich mache alles neu, aus Jesaja 43. Das neue Jerusalem, Jesaja 54. Bei Paulus die neue Schöpfung, auch aus Jesaja. Und der neue Mensch im Epheser- und Kolosserbrief bezieht sich auf das neue Herz und den neuen Geist aus dem Propheten Hesekiel. Und was jetzt vielleicht die Spitze ist von dem, was man neu entdecken kann im Alten Testament, dass es dort sogar schon die Feindesliebe gibt. Ich lese meine Kinder abends immer einen Abschnitt aus der Bibel und da waren wir neulich beim Propheten Elisa. Und dort gibt es eine wunderschöne Geschichte, die die Feindesliebe beschreibt. Das Volk Israel war damals bedroht durch die Aramäer. Die lebten ungefähr dort, wo heute Syrien ist, wo dieser schreckliche Krieg tobt. Die Aramäer wollten den Propheten Elisa entführen, weil er durch seine prophetische Gabe immer wieder dem König von Israel sagen konnte, wo sich das Heer der Aramäer aufhält. Also er war sozusagen wie ein Spion. Und der aramäische König hat gesagt, den müssen wir gefangen nehmen. Und dann zieht er los mit seinem Heer aus Syrien und geht nach Israel. Und seine Soldaten sind in der Nähe von Elisa und Gott schlägt sie mit Blindheit. Und er kann Elisa sie so lenken, wie er will. Und er lenkt sie dorthin, wo der König von Israel ist. Und der König von Israel sieht es und sagt, jetzt lasst uns die Aramäer erschlagen. Jetzt haben wir die große Chance. Die sind mit Blindheit geschlagen. Was sagt Elisa? Er sagt, setze ihnen Brot und Wasser vor, dass sie essen und trinken. Und lass sie zu ihrem Herrn ziehen. Also lass sie wieder gehen. Gib ihnen noch zu essen und zu trinken. Das ist unglaublich. Das ist Feindesliebe. Und was machen die? Die essen und trinken und gehen tatsächlich nach Hause. Und am Schluss der Geschichte heißt es, seitdem kamen streifende Rotten der Aramäer nicht mehr ins Land Israel. Feindesliebe im Alten Testament mit diesem wunderschönen Ausgang, dass der Krieg aufhört. Gibt es aber nicht doch irgendwas, was ganz neu ist im Neuen Testament? Es gibt eines, was richtig neu ist, und zwar das, die Erwartung, dass die Völker der Welt sich zum Gott Israels bekehren, das geschieht ab neutestamentlicher Zeit. Vorher waren es einzelne Personen, wie die Ruth zum Beispiel oder andere Personen, die wir kennen aus dem Alten Testament, die zum Volk Gottes kamen. Aber dass Tausende und bis heute Millionen Menschen der Welt an den Gott Israels glauben, das hat begonnen mit dem Neuen Testament, mit der neutestamentlichen Zeit. Das ist im Grunde genommen das einzig wirklich Neue im Neuen Testament. Die Verheißung gab es vorher schon, dass die Völker Gott verehren werden, zu Gott kommen werden. Aber die Erfüllung geschieht ab dieser Zeit. Zu ein paar zentralen Begriffen die immer wieder auch verwendet werden, um einen Gegensatz aufzubauen zwischen Altem und Neuem. Der erste Begriff ist der Begriff Bund. Die Bundesschlüsse in der Bibel, die lösen einander nicht ab, in dem Sinn, dass ein früherer Bund aufgelöst wäre, wenn ein neuer Bund beginnt, sondern die alten Bundesschlüsse bleiben alle bestehen. Da kommt nur ein neuer Bund noch dazu. Also denken wir an den Noah-Bund, der gilt heute auch noch. Wir säen und ernten, wie wunderschön. Das Erntedankfest ist letzten Sonntag gefeiert. Der Bund mit Abraham, der gilt nach wie vor. Der Sinai-Bund, der Bund Gottes mit David. Und natürlich der Bund in Christus. Diese Bundesschlüsse ergänzen einander. Und dann zu dem interessanten Thema Verheißung und Erfüllung. Erfüllung heißt nicht, jetzt ist es eingetroffen und damit ist es erledigt und vorbei. Das wäre ein falsches Verständnis. Bei der Erfüllung geht es darum, dass Gott es bestätigt, was er verheißen hat. Dass er weiterhin dazu steht, dass er weiter diesen Weg geht. Beim Paulus findet man da eine interessante Stelle, wie dieses Wort erfüllen verwendet wird. Da heißt es, dass Paulus das Evangelium von Jerusalem bis Illyrien erfüllt. Das heißt, dass er das Evangelium dort verkündigt hat. In dem Sinn, dass die Botschaft vollmächtig, kräftig, wirksam geworden ist. Und genauso heißt Erfüllung der Tora, der Weisung Gottes, dass sie als gültig vorausgesetzt wird, inhaltlich bestätigt und bekräftigt wird und jetzt endlich befolgt wird und praktiziert wird. Also erfüllen meinst, als wahr unterstreichen, ins Recht setzen, zur Geltung bringen. So wie Jesus sagt, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Und dann will ich wieder sagen, das, was ich jetzt tue, das ist genau das, was euch schon vorausgesagt ist im Alten Testament. Das wird bestätigt und in Kraft gesetzt. Dann noch zu dem ganz entscheidenden Begriff Volk Gottes. Auch das ist ein ganz wichtiges Thema in dem Zusammenhang. Immer wieder wurde, oder über lange Jahrhunderte und Jahrtausende wurde das in der Christenheit so gesehen, wir sind jetzt das Volk Gottes. Und das alte Volk Gottes Israel ist abgesetzt, ist nicht mehr Volk Gottes. Das nennt man die sogenannte Ersatztheologie. Also das neue Volk Gottes ersetzt das alte. Völlig falsch. Die Segensverheißung ging an Abraham und sie bleibt auf Abraham und seine Nachkommen. Nicht an uns bindet Gott seinen Segen, sondern an Abraham und seine Nachkommen. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Völker auf Erden. Ich habe da einen interessanten Satz gefunden von einem Alttestamenter namens Grüßemann. Sehr ernst finde ich. Es gibt mir immer sehr zum Nachdenken. Was haben wir, das jüdische Volk, Abrahams Nachkommen, erniedrigt in Gedanken, Worten und Taten, so lange und so intensiv, dass wir diese Haltung gar nicht so schnell und leicht wieder loswerden können. Dass man sich nicht selbst segnen kann, sondern von Gott segnen lassen muss, das haben die Christen immer gewusst. Dass aber Gott seinen Segen an Abraham und seine Nachkommen bindet, ist meist übersehen worden. Das große Gottesprojekt des Segens für alle Menschen wird dabei jedoch im Ansatz zerstört. Warum die Christenmenschen für sich und andere so selten ein Segen waren, warum die Kirchengeschichte statt einer Segensgeschichte auf weiten Strecken eher einer Fluchgeschichte gleicht, das hat hier seinen Ursprung. Ich glaube, er hat recht. Das war die größte Schuld der Christenheit, das eigentliche Gottesvolk, die Juden, so zu behandeln, wie wir es getan haben, unsere Vorfahren. Im Gegensatz dazu, wer Israel segnet, der ist von Gott gesegnet. Und das gilt heute nach wie vor. In Jesaja 2 und Micha 4 wird die Völkerwallfahrt zum Zion verheißen. Viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns auf den Berg des Herrn gehen, zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und des Herrn Wort von Jerusalem. Die Sonderstellung Israels hat eine ganz wichtige Funktion für das Heil der anderen Völker. Das erwählte Volk Gottes ist nicht für sich selber da, sondern die Absicht Gottes ist, dass das erwählte Volk für die anderen Völker da sein soll. Und es geht um das Heil für alle Völker. Aber Gott wählt diesen Weg über Israel. Es gibt beim Propheten Jesaja eine hochinteressante Verheißung. Ich weiß nicht, ob Sie diese Verheißung kennen, in Jesaja 19. Da ist die Rede von Israel als Drittem neben Ägypten und Assur. Ein Segen mitten im Land. Gesegnet sei mein Volk Ägypten und das Werk meiner Hände Assur und mein Erbteil Israel. Was für eine Verheißung. Ägypten, Israel, Assur. Der Nahe Osten, der Orient, wo heute so viel Krieg und Streit ist und so viel Hass. Gott sagt, irgendwann gibt es Frieden zwischen diesen Völkern und sagt sogar, mein Volk Ägypten, Assur, meiner Hände Werk. Das ist sozusagen die letzte Zukunft, die Gott beschreibt, dass im Grunde genommen auch die anderen Völker Gottes Volk sind. Wobei Israel immer noch eine Sonderstellung behält, indem es heißt, es ist mein Erbteil. Das Erbteil, das heißt, das kommt nicht nachträglich dazu, wie die anderen Völker, sondern es hat immer schon zu Gott gehört. Es bleibt im Familienbesitz. Und deshalb behält Israel diese Sonderstellung. Was wäre das auch für eine Gnade, wenn diese Gnade mit Israel plötzlich aufhören würde? Stellen Sie sich das mal vor. Was würde das aussagen für die Glaubwürdigkeit Gottes, wenn er diesem Volk verheißt, dass er ihm gnädig ist und barmherzig und es wird plötzlich aufhören? Oder was wäre das für eine Beziehung, in der sich ein Partner plötzlich abwendet und sagt, ich lasse dich jetzt im Stich? Oder was für eine Erwählung, die plötzlich nicht mehr gelten würde, in Frage stehen würde? Mit diesen Geschichten aus dem Alten Testament kann man wunderschöne Erfahrungen machen. Einfach meine persönliche Erfahrung ist es, wenn ich diese Geschichten erzähle, im Religionsunterricht oder im Konfirmandenunterricht, die Kinder sind fasziniert, weil diese Geschichten ganz hineinsprechen in unsere heutige Zeit. Da gibt es die gleichen Konflikte, die wir auch haben. Ich erzähle in der ersten Klasse gerade die Geschichte von Josef und seinen Brüdern. Wie kann man da ins Gespräch kommen mit den Schülern über ihre Konflikte mit ihren Geschwistern, was sie da alles schon erlebt haben oder mit ihren Freunden? Diese Geschichten sprechen mitten hinein ins Leben. Da merkt man überhaupt keine Distanz. Wunderschön, um an diesen Geschichten lernen zu können, was Gott mit uns Menschen vorhat, was Gott tut und wie er auch hilft, in solchen Konflikten zurechtzukommen und wie er Dinge zum Guten wenden kann, wo wir niemals damit rechnen würden. Was wären wir ohne die Psalmen? Was wären wir ohne die Geschichten von Jakob und Esau, von Mose und dem Sinai, von David und Daniel? Und was wir auch ganz besonders aus dem Alten Testament lernen können, ist, wie Gott in die Geschichte eingreift. Er sagt es an vielen Stellen. Er sagt zum Beispiel einmal, dass er eine Weltmacht herbeipfeift wie eine Biene. Also das heißt, Gott lenkt die Geschichte, er lenkt die Weltmächte. Finde ich für uns in unserer heutigen Zeit ganz, ganz wichtig. Wir denken ja manchmal, die Welt gerät aus den Fugen, was wird es alles noch? Aber vom Alten Testament her können wir lernen, Gott hat die Geschichte in seiner Hand. Und er lenkt und leitet es alles. Und am Ende wird es, wenn er will, irgendwann gut ausgehen. Das Herausragende an dem, wie Gott Geschichte lenkt, ist, dass er sich nicht die Großen erwählt, sondern die Kleinen und Unbedeutenden. Und das ist eine Analogie zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Im Neuen Testament, Jesus wird Mensch in der Krippe, in diesem unbedeutenden Ort Bethlehem. Jesus stirbt am Kreuz wie ein Verbrecher. Im Alten Testament, Gott erwählt dieses kleine, unbedeutende Volk Israel. So lenkt Gott Geschichte. Faszinierend. Er kümmert sich um die Kleinen und Unbedeutenden. Die sind ihm ganz besonders wertvoll und wichtig. Natürlich erschließt sich uns die Geschichte immer nur im Rückblick. Wir können es nicht voraussehen. Aber wir können vertrauen, dass Gott es gut machen wird. Und wer dieses Vertrauen hat, der lebt anders als jemand, der denkt, die Welt geht irgendwann unter und alles Chaos wird größer und der Krieg breitet sich aus. Wenn jemand daran glauben kann, dass Gott die Welt in seiner Hand hat, dann kann er fröhlich in die Zukunft gehen, egal was geschieht. Wenn er von diesem Vertrauen lebt und dieses Vertrauen auch an andere weitergibt. Jetzt möchte ich zum Schluss noch zu zwei ganz interessanten Persönlichkeiten kommen, die das Alte Testament auch sehr geliebt haben. Martin Luther wurde vorhin schon erwähnt. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist. Martin Luther war ja Theologieprofessor und er war Alttestamentler. Das war sein Fach, das Alte Testament. Und er sagt über das Alte Testament: Darum lass dein Dünkel und Fühlen fahren und halte von dieser Schrift als von dem allerhöchsten, edelsten Heiligtum, als von der allerreichsten Fundgrube, die nimmermehr genug ausgegründet werden kann. Hier wirst du die Windeln und die Krippe finden, da Christus innen liegt. Sehen wir, wie hoch Luther das Alte Testament schätzt. Und was besonders spannend ist, vermutlich hat Luther seine reformatorische Erkenntnis am Alten Testament gewonnen. Und zwar hat man bei neueren Forschungen festgestellt, dass er bei seinen Psalmenvorlesungen im Jahr 1513 und 14 schon sich Gedanken gemacht hat über die Gerechtigkeit Gottes. Das war ja das entscheidende Wort, an dem er das entdeckt hat. Gott ist nicht der strafende Richter, sondern er ist der, der uns Gerechtigkeit schenkt. Und das hat er schon an Psalm 72 entdeckt, weil dort Tzedakah, das hebräische Wort für Gerechtigkeit, als Gottes Heilstat bezeichnet wird. Und daraus gewinnt Luther sein neues Verständnis von der Gerechtigkeit Gottes. Noch eine zweite, ganz wichtige Persönlichkeit der Kirchengeschichte, Dietrich Bonhoeffer. Ich spüre übrigens immer mehr, wie alttestamentlich ich denke und empfinde, schreibt er aus dem Gefängnis. Sie kennen vielleicht das Buch Widerstand und Ergebung, wo das aufgezeichnet ist alles. Spüre übrigens immer mehr, wie alttestamentlich ich denke und empfinde. Und warum ist das Bonhoeffer so wichtig? Er sagt, nur wenn man die Unaussprechlichkeit des Namens Gottes kennt. Sie wissen ja, die Juden dürfen den Namen Gottes nicht aussprechen. Sie sagen immer der Herr, wenn der Name Gottes vorkommt. Nur wenn man die Unaussprechlichkeit des Namens Gottes kennt, darf man auch einmal den Namen Jesus Christus aussprechen. Nur wenn man das Leben und die Erde so liebt, dass mit ihr alles verloren und zu Ende zu sein scheint, darf man an die Auferstehung der Toten und eine neue Welt glauben. Nur wenn man das Gesetz Gottes über sich gelten lässt, darf man wohl auch einmal von Gnade sprechen. Ich hoffe, Sie verstehen, wie das gemeint ist. Das, was Gnade ist, das lernen wir ja erst kennen, wenn wir wissen, was Zorn, was Strafe sein kann, was Sünde ist. Und wenn man das nicht vom Alten Testament her lernt, an der Geschichte des Volkes Israel, wird man dieses tiefe Verständnis von Gnade und Barmherzigkeit Gottes nie erlangen. Deshalb brauchen wir immer wieder diese Geschichten, um das zu sehen und zu erkennen. Wie groß die Gnade ist, wie groß das ist, seine Barmherzigkeit, die Barmherzigkeit Gottes. Das Alte Testament ist unvergleichlich wertvoll für uns Christen. Ohne das Alte Testament könnten wir das Neue niemals verstehen. Und es ist eine unglaublich reiche Fundgrube an Geschichten und Erfahrungen von Menschen mit Gott. Das sind Erfahrungen, die können wir in unserem kurzen Leben niemals machen. Aber wir können sie lesen und können davon profitieren, können sie mit hineinnehmen in unser Leben. Das Alte Testament enthält natürlich auch zahlreiche Hinweise auf den Messias, auf Christus, den Retter. Und es zeigt einen Gott, der voller Gnade ist, voller Barmherzigkeit, voller Liebe. Es zeigt auch einen Gott, der die Dinge zurechtbringt durch sein Gericht. Aber er hat mit diesem Gericht immer auch einen neuen Weg im Blick, einen neuen Weg in der Gnade, zu neuer Gemeinschaft, zu erneuertem Glauben und zu neu entflammter Liebe. Es bleibt immer nur zu sagen zum Alten Testament, nimm und lies und lass dich durch das Alte Testament, natürlich durch die ganze Bibel, segnen. Ich möchte noch mit uns beten. Herr, wir danken dir für dein wunderbares Wort, für die Begegnungen mit dir, die wir haben dürfen durch dein Wort, für die Begegnungen, die Menschen mit dir gemacht haben, die uns so reich machen, wir sie lesen, erzählen, uns auch erzählen lassen. Danke für die Freude, die du uns dadurch schenkst, in unser Leben hineinbringst. Hilf uns immer wieder neu zum rechten Verstehen. Öffne unseren Verstand, unser Herz und segne dein erwähltes Volk Israel. Segne auch dein Volk unter den Nationen, alle, die dir vertrauen und die dich suchen. Segne dein Werk hier in Eidlingen und überall, wo die Schwestern tätig sind. Danke auch für alles, was du durch die Schwesternschaft schon getan hast. Segne ihren Weg auch in der Zukunft und leite sie und uns alle mit deinen Augen. Amen. Wir singen ein Lied, auch nach einem alttestamentlichen Text, die Gott lieben werden sein wie die Sonne. 259.
Ja, jetzt bleibt mir nur noch ganz herzlich zu danken für diesen großen Bogen, den wir in einer Stunde über die Pläne Gottes für unsere ganze Welt und unser persönliches Leben, dass Sie uns das nahegebracht haben. Vielen Dank, Herr Pfarrer Hägele. Und wenn Sie sich nicht alles merken konnten und auch nicht alles so gleich mitschreiben konnten, dann können wir jetzt dankbar sein für die Technik von heute, eine CD zu erwerben oder auch im Internet das wiederzufinden, was man sich runterladen kann. Also noch einmal herzlichen Dank. Ich weiß nicht, was Ihr Spitzensatz gewesen ist oder Ihre Lieblingsbibelstelle, die Ihnen heute aufgeleuchtet ist. So ist es mir auch gegangen, tatsächlich, dass dieser Immanuel, Gott mit uns, aus dem Alten Testament vorgestellt, tatsächlich in Jesus erfüllt ist, der sagt, ich bin bei euch alle Tage, auch in der neuen Woche, auch an denen, wo wir nicht so gut drauf sind. Ich bin bei euch, ich bleibe bei euch und ich bringe euch nach Hause. Das ist das Geschenk, das wir auf jeden Fall mitnehmen dürfen. Und wir danken auch für alle, die uns das geholfen haben, das die gute Nachricht ins Herz zu singen, allen Musikern, die hier an der Seite sitzen und die Dorothee, die Klavier gespielt hat und Schwester Renate, die uns ein neues Lied mitgebracht hat. Also einmal stellvertretend für viele Male, wo wir es nicht extra gesagt haben, einen herzlichen Dank. Das können wir ruhig noch unterstützen. Wir haben gemerkt, ohne Israel gäbe es uns nicht. Dank Gottes Wahl. Und darum werden wir heute auch Ihre Gabe, wenn Sie eine dalassen möchten, damit den Evangeliumsdienst für Israel unterstützen. Also dafür jetzt schon einen herzlichen Dank. Und nun eine gesegnete Woche mit dem Immanuel, Gott mit uns. Auf Wiedersehen und bis nächste Woche, wenn Sie möchten.